Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Betty.
Heute wollen wir euch gemeinsam mitnehmen an einen Ort, an dem zwei Wüsten aufeinandertreffen. Dieser Ort liegt in Kalifornien und vielen ist er wahrscheinlich bekannt, aber die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass man da tatsächlich zwei ganz unterschiedliche Ökosysteme vorfindet, die sich auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr unterscheiden. Wenn man aber weiß, da bin ich ganz aufgeregt schon, wenn ich drüber rede, wenn man aber weiß, wonach man sucht, sind sie ganz unterschiedlich. Es soll in den Joshua Tree National Park gehen.
Ja, das ist auch ein Park, den ich vor 2 Jahren das erste Mal erkundet habe und der stand nämlich auch schon ganz lange auf meiner Liste. Ich finde es gut, dass wir drüber sprechen.
Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du erst einmal da warst sozusagen. Ich dachte, das ist so ein, für viele so ein Evergreen, die irgendwie in Kalifornien sind und so ein Must-See.
Ist es auch irgendwo, aber du musst den ja trotzdem irgendwo sinnvoll mit einbauen können.
Das stimmt.
Und viele fahren vielleicht nicht dran vorbei, aber viele sind ja erst an der Westküste, wirklich an der Küste bei Los Angeles und wollen dann irgendwie Richtung Grand Canyon fahren, grob gesagt. Und dann muss man halt gucken, wie kommt man da am besten hin oder
das
wo
Problem, das Problem
kann man
hatte
gut
ich
halten
nie.
Unterwegs.
Ich bin meistens, wenn ich in L.A. oder in San Francisco oder so gelandet bin, also aus Kalifornien gekommen bin, ich meistens Richtung Phoenix weitergefahren. Insofern bin ich da eher dran vorbeigekommen, als wenn ich durch Death Valley Richtung Las Vegas abgedüst wäre.
Ja, das kann ich total verstehen. Ja. Das habe ich ja auf der Reise auch gemacht. Und ich war am Ende, als ich das Wohnmobil wieder in Los Angeles abgeben wollte, war das quasi mein letzter Stop.
Cool.
Also ne, vom Grand Canyon kommend.
Ja.
Oder von Las Vegas kommt.
Also sogar aus Las Vegas kommt, ja. Mhm. Das heißt, du bist dann, keine Ahnung, bei Bakersfield oder so gen Süden gefahren, bis du irgendwann in der Wüste gewesen bist.
Ja, ich bin durch die Mojave-Wüste sogar durchgefahren.
Ach, sogar das. Ja, das ist eine abgefahrene Strecke, oder?
Richtig.
Auch wenn das jetzt ein bisschen off-topic ist. Also gerade mit dem Wohnmobil bin ich da noch nicht längst gefahren. Ich war zwar mit dem Wohnmobil schon mal im Joshua Tree, das aber aus L.A. und bin dann von Joshua Tree weiter in die Sierra Nevada gefahren sozusagen. Mhm.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich erlaubt gewesen ist im Nachhinein.
Ich glaube, erlaubt ist das schon, aber es ist einfach relativ wenig, wie sagt man denn, Services entlang der Strecke.
No
also
Service.
wenn du da mal irgendwie auf Reserve fährst, dann ist das ärgerlich.
Ja, ist mir auch erst hinterher so bewusst geworden, ich als Reisespezialistin. Aber gut.
Ja, ja. Das macht es auch so ein bisschen. Ich weiß, als ich das erste Mal da längst gefahren bin mit einem normalen Mietwagen und der hat dann auch irgendwann bei 44 Grad oder so, hat er irgendwann so Überhitzungserscheinungen gezeigt, dass wir erstmal irgendwo 2 Stunden warten mussten und mit offener Motorhaube den Dampf, hätte ich fast gesagt, so ein bisschen abfliegen lassen mussten.
Ja, darf man nicht unterschätzen, ne?
Es ist da schon wirklich sehr warm und das gilt natürlich auch für den Joshua. Und dann haben wir ja gerade schon mal so ein bisschen gespoilert: zwei Ökosysteme treffen aufeinander. Was ja viele gar nicht wissen, der Park ist ja zweigeteilt. Man merkt das zwar, wenn man durchfährt, es gibt einen tiefen und einen hohen Teil sozusagen. Im Westen ist es ein bisschen höher, im Osten ist es ein bisschen tiefer. Und das sind zwei unterschiedliche Wüsten, die sich da begegnen. Einmal ist die Mojave-Wüste, von der du gesprochen hast. Das ist die höher gelegene. Und unten ist die Colorado-Wüste. Und der größte Unterschied, den man sieht, ist, dass in der Colorado-Wüste eigentlich keine Joshuas vorkommen. Also dieser Baum, der dem Park seinen Namen gibt, der Joshua-Tree, der eigentlich gar kein Baum ist, sondern eine Art Yucca-Gewächs, den gibt es halt nur in der Mojave-Wüste und nicht in der Colorado-Wüste.
Ich merke gerade, ich lerne was dazu.
Ja, willkommen zum, was weiß ich, Erdkundeunterricht, 12. Klasse. Ich bin euer Referendar heute, der Abschlusslehrer. Bist du ganz durchgefahren durch den Park?
Also ich bin über 29 Palms gekommen.
Das wird ja immer spannender. Ich würde sagen, vielleicht ein Fünftel der Leute überhaupt kommt wahrscheinlich über 29 Palms. Die meisten kommen ja über Joshua selber rein.
Ist das so?
Ich glaube schon.
Da kann man mal sehen.
Ja.
Also so bin ich nämlich reingefahren und mehr oder weniger, ja, ich weiß gar nicht genau. Also ich bin schon durchgefahren natürlich, weil der letzte Stop für mich war dann Palm Springs, beziehungsweise ein Campground in der Nähe von Palm Springs.
Das heißt, du bist aber im Süden auch wieder rausgefahren aus dem Park?
Ja, genau. Ja, richtig. Also einmal so ein bisschen durch. Ich habe bestimmt nicht alles gesehen.
Nein, der Park insgesamt ist so groß wie das Saarland. Also es würde mich wundern, wenn du jetzt an einem Tag alles gesehen hättest.
Du und es gibt mich halt schlecht, drei. Aber
Ich war selten im Saarland und weiß nicht, wie lange man da so braucht, um von A nach B zu kommen. Aber es gibt halt auch einfach gar nicht so viele Straßen, die man nehmen könnte. Abgesehen von den paar Durchgangsstraßen, um zu den Trailheads zu kommen und so weiter, ist nachher vieles irgendwie Dirt Road und irgendwann mit dem Camper auch schwierig, sage ich mal aus eigener Erfahrung. Insofern würde ich sagen.
Sind die leichten Straßen gefahren.
Genau. Der Park hat zumindest drei Eingänge. Im Süden, der South Entrance, dann der Entrance oder die Eingangsstation, die du genommen hast bei 29 Palms und dann gibt es noch eine bei Joshua Tree.
Ah ja,
und
stimmt.
Das ist der West Entrance und der eben bei 29 Palms und der bei Joshua Tree, die haben beide ein Visitor Center.
Genau.
Und der South Entrance nicht. Das heißt, für Leute, die das erste Mal kommen und die irgendwie was im Visitor Center wollen, die sollten nicht durch den South Entrance fahren, weil sie da halt einfach nichts finden. Da ist halt nichts.
Ja, und das ist ja schon nicht ganz uninteressant. Also das finde ich sowieso für jeden Nationalpark, haben wir, glaube ich, schon öfter mal gesagt,
genau,
dass man da auf jeden Fall in den Visitor Center gehen sollte, um einfach auch noch mal zu gucken, was gibt es da überhaupt zu sehen, wo kann ich hinfahren, besondere, jetzt gerade im Joshua Tree, besondere Gesteinsformationen oder
richtig,
besondere Joshua Trees oder wie auch immer, tolle Aussichten.
Ja. Gerade bei den besonderen Joshua Trees, es gibt ja so viele, dass man nachher den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Da hilft natürlich so ein Ranger-Auge schon, der dir sagt, oh, da ist ein besonders verzweigter, die sind dann besonders alt. Also die älteren Exemplare sind problemlos über 150 Jahre alt. Die wachsen nämlich auch gar nicht so schnell. Tatsächlich ist es so, dass ich meistens, ich würde sagen, in 90% aller Fälle, in der ich im Park war, entweder früh morgens oder nachts da war, oder ganz spät abends zum Sonnenuntergang.
Mhm.
Selten am Tag. Was es für mich notwendig gemacht hat, wenn ich, gerade wenn das der erste Stopp auf der Reise war, nehmen wir an, ich bin in L.A. oder in San Francisco gelandet und war vorher in keinen Nationalparks und komme dann in Joshua Tree und würde mir gerne hier den America the Beautiful Pass kaufen wollen, dann kann ich das im South Entrance nicht. Und das kann ich auch nachts in den anderen beiden Entrances nicht, weil die Visitor Center einfach zu haben. Das heißt, was ich dann machen kann, also nehmen wir an, ich komme aus L.A., habe mich gestern mit jemandem drüber unterhalten, der sagt, er fährt aus L.A. los und will dann nachts in den Park. Es gibt ja diesen Outdoor-Laden, REI heißt der in den USA, sowas wie Globetrotter in Deutschland. Da kann man diesen Nationalparkpass kaufen.
Siehst du, das ist aber ein guter Hinweis. Da habe ich selber auch noch nie drüber nachgedacht, wenn ich da Kunden in die Ecke geschickt habe.
Ja.
Ich hoffe, die hatten vorher alle schon den Nationalparkpass. Man kann den natürlich auch online bestellen. Dann
ja, aber das erstens dauert das ewig nach Deutschland. Und zweitens zahlst du halt diese 10, 15 Dollar extra für den Versand. Ja. Das ist einfach irgendwie unnötig. So, aber viele hätten ihn halt gerne vorher, warum auch immer. Mhm. Wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, weil wenn ich nachts in den Park fahre, um 3 Uhr nachts, steht da kein Ranger. und online in der App, in dieser recreation.gov App, in der man die Campingplätze reserviert, aber eben auch Eintritt kaufen kann, kann man nur Tagespässe kaufen. Was man machen könnte in dem Fall, ist einen Tagespass kaufen, später ins Visitor Center fahren und meistens sind die Ranger so nett und rechnen das dann gegen und du zahlst dann halt einfach die Differenz. Aber wenn man die Mühe nicht haben möchte und man kommt eh gerade aus der großen Stadt irgendwo in den USA, das gilt jetzt nicht nur für L.A., kann man halt bei REI diesen Nationalparkpass kaufen.
Ah ja, guter Tipp.
Ja. Apropos nachts in den Park fahren, warum macht man sowas, wenn man nicht schlafen kann, aus Insomnia-Gründen sozusagen im Alter?
Ich käme nicht so auf die Idee, aber da ich ja weiß, dass du super gerne fotografierst und das auch gut, kann ich mir vorstellen, dass du einen tollen Sonnenuntergang bzw. Aufgang sehen möchtest oder?
Und ich habe, glaube ich, noch
nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Du liegst ganz richtig. Es gibt wenig Orte, bei denen ich so sehr auf den Sonnenaufgang schwören würde oder auf die Nacht wie im Joshua Tree. Es ist für mich, also es ist fast schon gleichbedeutend, Sonnenaufgang und Joshua Tree, weil einfach, also nehmen wir an, du fährst da um 2 Uhr nachts hin oder sowas und stehst dann da, fährst durch den West Entrance, also über Joshua Tree rein und stehst dann da irgendwo in der Mojave-Wüste. Und diese Bäume um dich herum, die ja eh so bizarr aussehen, ne, mit diesen starksigen Armen, die da rauskommen und hinter dir so, hinter diesem Baum so die Milchstraße. Gigantisch. Es gibt halt überhaupt keine Lichtverschmutzung in der Nähe. Ne? Der nächste größere Ort ist Palm Springs. locker eine Stunde weg mit dem Auto, würde ich sagen. Wenn man durch den Park fährt, sogar noch weiter. Ich glaube, das dauert so bestimmt 2 Stunden, bis man dann unten an der Interstate 10 ist wieder. Und das ist einfach, also diese Mojave-Wüste nachts zu erleben mit diesen Sternen und dieser Tierwelt, weil das viele nicht wissen, ist, obwohl es ja beides Wüsten sind, es gibt unfassbar viele Tiere und Pflanzen sieht man besonders durch die Joshua Trees, aber eben diese Tierwelt ist wirklich faszinierend. Die verstecken sich tagsüber, die meisten, weil es denen zu heiß ist, aber nachts ist da halt die Hölle los. Ne?
Das heißt was? Was für Tiere laufen denn da rum? Ich habe natürlich keins gesehen, ich war am helllichten Tag unterwegs.
Genau, also viel so, also viel Kleintier und Nager natürlich, so logischerweise so die Hörnchen, die jeder kennt. Viele Füchse gibt da, es gibt Wüstenschildkröten. Es gibt so eine Art Antilopen, Schafe, die da ab und zu sehen sind, Bighorns. Und wie gesagt, tagsüber siehst du einfach meistens keins. Wenn da 45 Grad sind, sagen die Tiere auch danke. Ne? Die gehen dann einfach höher, diese Granitfelsen hoch, für die der Joshua ja auch bekannt ist, zumindest die Westseite davon. Denn der höchste Teil des Parks oder der höchste Punkt des Parks liegt auf über 1700 Metern. Ist jetzt also nicht so, dass man denkt, oh, Wüste, alles flach. Ne? Gerade dieser Westteil, die sind ja überall, du hast ja schon so Gesteinsformationen angesprochen, da sind ja überall diese Granitfelsen, auf denen man hervorragend klettern kann. Es gibt über 8000 Kletterrouten im Park. Und 99% davon halt in diesem Westteil, in der Mojave-Wüste. Und selbst für Leute, die jetzt nicht technisch klettern, also mit so Ausrüstung und Geschirr und so, macht es halt Spaß, einfach ein bisschen über diese Granitfelsen zu kraxeln und einfach wie so ein bisschen wie auf einem großen Kinderspielplatz mal ein bisschen hoch und von oben auf die Wüste zu gucken oder so. Und das sieht halt total abgefahren aus, wenn du von oben auf diese flache Ebene guckst, wo dann immer diese kleinen Granittürme kommen und diese Joshuas dazwischen stehen. Total cool.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also eigentlich wäre auch mein Tipp, auch wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, doch dort eine Nacht zu verbringen. Du hast da natürlich keinen Service, wie ich jetzt in Palm Springs hatte. Und für mich war es halt jetzt praktisch, auf dem letzten Campingplatz zu sein, vor der Rückgabe des Wohnmobils, weil ich da halt alles hatte und alles sauber machen konnte, wie man das ja immer so macht und alle Tanks leeren und so weiter. Und letztendlich muss man ja auch noch nach Los Angeles kommen, mit Verkehr und allem drum und dran. Da war dann Palm Springs schon sinnvoller als jetzt mittendrin im Joshua Tree. Aber so eine Nacht im Joshua Tree National Park stelle ich mir auch wirklich super gut vor.
Da siehst du schon, wie die Wahrnehmungen so auseinandergehen. Wenn du sagst, da ist ja kein Service und es ist so abgeschieden. Ich sage, mir ist das viel zu voll da. Ich habe da zweimal geschlafen, einmal mit dem Wohnmobil, also mit dem großen C25-Camper, sage ich mal, und einmal mit meinem Truck-Camper, also mit dem Dachzelt, aus der Not heraus, weil ich tatsächlich im Park sein wollte, um nachts Fotos zu machen und ich hatte keine Lust, aus Palm Springs oder so irgendwie reinzufahren. Die Campingplätze sind halt häufig ausgebucht, muss man einfach sagen. Ne? Es ist einfach, und die sind jetzt, es gibt zwar ein paar, müsst jetzt lügen, 3, 4 verschiedene Campingplätze oder so im Park, aber die Campingplätze an sich sind nicht sehr großzügig. Also du stehst relativ dicht mit den Leuten aneinander.
Habe ich gesehen, ja.
Und das ist das, was mich dann am Ende immer so ein bisschen abgeturnt hat, das häufiger zu machen. Man hat aber auch, muss man dazu sagen, ich bin ja sonst so ein Wildcamper, man hat relativ wenig Möglichkeiten, wild zu stehen in der Nähe vom Joshua Tree. Es gibt 1, 2 so sogenannte Dispersed Camping Areas in der Nähe von den Eingängen, von beiden nördlich gelegenen Eingängen, also 29 Palms und Joshua Tree. Das sind aber am Ende auch nur große Sandflächen, wo dann sich auch irgendwie gefühlt 20 Leute mit ihren Sprintervans oder so versammeln und da irgendwie campen. Das kostet zwar nichts, aber es macht es jetzt auch nicht irgendwie schöner, muss ich sagen. Da ist im Park dann genauso abgeschieden oder eben auch nicht. Und dann bist du aber halt im Park.
Ja. Na gut.
Wenn man jetzt nachts reinfährt und das einfach mal, was ich wirklich, wirklich jedem empfehlen würde, auch wenn das unbequem ist, selbst wenn man, ich habe häufig in Palm Springs geschlafen und musste halt eine Stunde Autofahrt vorher noch machen, stehst du halt um 1 oder 2 auf und bist 3 im Park. Das klingt unbequem, aber es ist es wirklich wert. Ne? Nimmst dir irgendwie einen kleinen Snack mit, den du am Abend vorher gepackt hast, irgendwie ein Frühstücksbrot oder sowas. Und selbst wenn du keine Fotos machst und lässt diese Nacht und diese mächtige Dunkelheit, die dich gefühlt anbrüllt, so diese Stille, ne, einfach mal auf dich wirken. Und dann geht die Sonne auf, langsam aber sicher. Und die Sonne kommt so hinter den Felsen hoch und wirft so den Schatten über die Joshua Trees auf den Boden. Und auf einmal wird's warm, weil du merkst, die Sonne kommt durch. Total abgefahren, ne? Da dann zu sitzen, irgendwie einen Kaffee zu trinken oder was weiß ich, ein Brot zu essen und das einfach nur zu erleben. Danach kannst du ein bisschen im Park rumlaufen, bis du dann um, sagen wir mal, 9:30, 10 sagst, so, jetzt bin ich müde und fährst halt wieder ins Hotel und machst ein Nickerchen. Ne? Eigentlich perfekt.
Ja, klingt super. Und du bist dann, ist eigentlich egal, woher du kommst. Ne? Gibt es denn einen bestimmten Punkt, wo du empfehlen würdest, sowas zu erleben?
Das ist das größte Problem überhaupt, weil viele Leute können sich einfach nicht vorstellen, wie unfassbar dunkel das ist. Du fährst da tagsüber durch den Park und denkst dir, so viele tolle Fotospots. Hier ist das toll, da ist das toll. Und dann stehst du da nachts und sagst dir, ich erkenne noch nicht mal die Straße wieder. So ein bisschen wie Tauchen in der Dunkelheit. Ja. Du siehst nur, was die Taschenlampe anscheint oder der Autoscheinwerfer. Und du kannst rechts und links davon nichts erkennen. Du siehst nicht, stehen da Bäume, sind da Felsen. Kannst nichts erahnen. Was ich also, da wird man ja schlau draus aus solchen Erlebnissen, wenn man dann da steht und sagt, ich sehe einfach gar nichts. Wenn ich tagsüber schon mal da war irgendwie, habe ich mir halt tatsächlich Koordinaten gemerkt, zu denen ich wieder gefahren bin nachts. Weil es sonst einfach ganz schwierig ist, was zu finden. Und da können die Ranger natürlich helfen. Ne? Wenn du dann zum Ranger gehst und sagst, Mensch, ich würde gerne den Sonnenaufgang sehen, was kannst du mir denn empfehlen? Haben die natürlich super, super Ideen, weil die, das ist natürlich deren Westentasche.
Irgendwie. Ja, richtig gut. Ja.
Ansonsten habe ich immer irgendwas genommen, was mehr oder weniger entlang der Straße war, ohne viel Wanderung, damit du da nachts nicht irgendwie in Kaktus läufst oder irgendwie die Klippe runterfällst. Und es ist eh relativ wenig los. Ne? Also nach dem Sonnenaufgang kommen irgendwann die ersten Autos meistens, ne? Von den Leuten, die wandern wollen. Aber mitten in der Nacht, wenn du Glück hast, fährt mal ein Auto vorbei so und versaut dir irgendwie die Nachtaufnahme vom Foto. Aber das ist auch alles.
Ja, interessant. Finde ich gut.
Ja. Und würde sagen, welcher Spot? Zu 99% war ich da im westlichen Teil, also im nordwestlichen Teil des Parks in der Mojave-Wüste, weil dort eben die Joshuas stehen und die natürlich einen tollen Kontrast zu dem Sternenhimmel oder zur aufgehenden Sonne irgendwie bieten. Ja. Ja, also der Baum heißt ja so, weil er die Siedler damals, die Pioniere, mutmaßlich Mormonen, also Latter-day Saints, Kirchen, religiöse Menschen, wie auch immer man das politisch korrekt ausdrückt am Ende. Der Amerikaner tut sich da nicht so, der sagt weiterhin Mormone, auch wenn das irgendwie in Deutschland so, aber sie stellen sich da alle nicht so an hier selber. Die Leute selber sagen das auch, aber andere Diskussion. Die Bäume haben sie halt an den Propheten erinnert, der mit ausgestreckten Armen da steht und sie willkommen heißt. Also an den Propheten Joshua. Und deswegen nennen sie die halt Joshuas.
Ich finde die super toll. Also,
halt toll, ja.
Ja.
Ganz, ganz faszinierend. Sieht so ein bisschen aus wie eine Yucca mit einem Baum gekreuzt tatsächlich. Ne?
Ja, ist was dran.
Ja, und die sind halt, wie gesagt, nur in diesem Mojave-Teil. Das heißt, meistens für Fotos zum Sonnenaufgang in der Nacht bin ich dahin. Wenn es aber um Sonnenuntergang geht, bin ich meistens in dem Colorado-Teil der Wüste gewesen. Also besonders dieser Cholla Cactus Garden, wenn man eben nach Süden hin rausfährt, gibt es eine ganz große Fläche mit den sogenannten Cholla-Kakteen.
Da war ich nämlich auch nicht. Also, oder
du bist dran vorbeigefahren wahrscheinlich. Wenn du von einem der Eingänge im Norden kommst und im Süden rausfährst, kommst du dran vorbei, da unten nur eine Straße ist, die man nehmen kann.
Mir sagt der Name jetzt so nichts mehr.
Das sieht tagsüber auch, ich möchte nicht sagen unspektakulär aus, das stimmt nicht, aber es ist halt einfach eine Fläche mit vielen Kakteen drauf. Diese Cholla's, also Cholla geschrieben, es ist halt so ein Standard-Wüstenkaktus, wenn man den so sieht, ne? Also nichts Spektakuläres. Spektakulär wird es aber zum Sonnenuntergang, weil ja, wenn da im Westen die Sonne untergeht und du halt in die Richtung dann guckst, werden die so ganz schön rot-orange, und wenn du die Sonne dahinter sich so setzt, es sieht halt einfach spektakulär aus. Ist halt einfach wunderschön, wenn man dann da so durchläuft und irgendwie Fotos macht mit diesen Kaktusknospen da im Vordergrund und diesem orangefarbenen Himmel im Hintergrund. Da finde ich, wirkt es ein bisschen schöner als im westlichen Teil des Parks mit den Joshuas.
da fällt mir jetzt auch gerade die beste Reisezeit ein. Das wäre ja dann immer der Frühling, ne? März bis Mai oder so.
Blühen die alles, auch? Was nicht, alles, genau, wenn die blühen, sowieso, ja, da hast du absolut recht. Ansonsten hätte ich gesagt, alles, was nicht Hochsommer ist, ist die beste Reisezeit.
Klar.
Im Hochsommer muss man sich so ein bisschen auf die Tagesrandzeiten beschränken.
Ja, ich habe auch überall Schilder stehen sehen, trinkt genug, habt genug Wasser mit dabei, wenn ihr loswandert und so weiter. Also wirklich, es ist wirklich heiß und gefährlich, wenn man sich dann auch so ein bisschen verliert in seinen Wanderungen.
Und es sterben jedes Jahr Leute im Joshua Tree National Park, weil sie sich im Hitzedelirium verlaufen, selbst auf kurzen Trails nicht mehr zurückfinden und dann verdursten.
Ja, schrecklich.
Das ist tatsächlich keine Seltenheit, so blöd das klingt. Das ist einfach ein Park, der sehr, sehr rau ist von der Natur. Also ohne Sonnenschutz. Ich bin nur mit langen Shirts und langen Hosen dort unterwegs. Nicht nur wegen der Kakteen, sondern auch aus Sonnenschutzgründen. So viel kannst du dich sonst gar nicht eincremen, gerade im Sommer nicht. Du bist ja auch hoch, also ne, unter Umständen 1500, 1600 Meter hoch. Die Luftfeuchtigkeit ist gering. Das heißt, du merkst auch gar nicht, wie viel du schwitzt, weil das sofort wegverdunstet.
Das ist das Gefährliche.
Richtig. Und selbst so ein kurzer Trail, der dann irgendwie zwischen 2 und 5 Kilometer lang ist, kann da schon wirklich dich an Rand der Kapazitäten führen, wenn du das um 11 Uhr oder 15 Uhr oder wann auch immer machst, weil es halt einfach bollig heiß ist.
Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Also wir waren ja auch im Mai, Juni da. Ich glaube, im Mai war es noch Mai, ich weiß nicht, oder erste Juniwoche.
Ja.
Und wir haben uns aber auch jetzt nicht so weit überall reingewagt, weil wir halt so leider ein bisschen Zeitdruck hatten.
Ja.
Aber ich habe überall, wie gesagt, die Schilder gesehen, dass man aufpassen soll. Und es war heiß. Und man darf das wirklich nicht unterschätzen. Also mir ist es auch mehr aufgefallen dort als zum Beispiel im Death Valley. Ich weiß nicht warum, aber
im Death Valley gehen die meisten eh nicht wandern.
Nee,
die Leute verlassen das Auto und steigen wieder ein. Ne?
Das stimmt.
Beim Joshua Tree. Es gibt, wenn man es ganz kurz haben möchte, gibt es den Hidden Valley Trail. Der Hidden Valley Trail ist, 2-3 Kilometer lang oder sowas. Also es ist wirklich nichts Langes. Mhm. Reicht aber schon aus, um mal so einen Überblick über die Natur zu bekommen. So viel mehr sieht man dann auch nicht, wenn man einen längeren Trail laufen würde, sage ich mal. Wenn man es ein bisschen länger mag, gibt es den Ryan Mountain Trail. Der führt dann ein bisschen hoch und man guckt so ein bisschen von oben runter. Oder den Barker Dam Trail. Da habe ich eine ganz spannende Anekdote. Da habe ich so Fotos gesehen. Da ist tatsächlich ein Stausee im Park, in dem sich die Joshua Trees so spiegeln und die Granitfelsen. Es sah wunderschön aus. Da habe ich gesagt, da möchte ich hin, da so ein Foto möchte ich haben. Ja. Es war Juli oder August oder so. Es war also relativ spät im Jahr für mich, also nicht Frühling eben. Und habe mir extra eine Badehose untergezogen, damit ich da in diesem kühlen Wasser schwimmen gehen kann, wenn ich denn da bin bei diesen warmen Temperaturen. Großes Stativ mitgeschleppt, um da einen Zeitraffer zu machen, wie so die Wolken sich im Wasser spiegeln und so. Also voll equipped, irgendwie gefühlt mit 20 Kilo Gepäck losgewandert. Die Wanderung ist jetzt nicht unfassbar lang, aber insgesamt, was weiß ich, 5-6 Kilometer oder sowas. Bei der Hitze schon mal irgendwie ein Angang. Dann komme ich da an, Sandloch.
Oh.
Kein Wasser, weit und breit. Und dann dachte ich, nanu, was ist das denn? Ist der ausgetrocknet? Und tatsächlich ist es so, dass dieser Stausee von den Jahreszeiten abhängig mal Wasser hat und führt und mal nicht.
Oh.
Das war mir vorher gar nicht bewusst, weil die meisten Stauseen haben dann ja zumindest irgendwie ein bisschen Wasser oder so.
Ja.
Aber der war wirklich furztrocken. Also einfach nur wie so eine Sandkiste.
Ärgerlich.
Habe ich auch gesagt, wie ärgerlich. Gut, dass ich eine Badehose angezogen habe. Aber ja, also das so ein bisschen, wie sagt man denn, Awareness und Bewusstsein für die Jahreszeiten kann nicht schaden.
Kann man sowas theoretisch auch auf der Seite vom Nationalparkservice nachlesen?
Das weiß ich nicht, ob sie das...
Also du hast es nicht gemacht, das haben wir jetzt verstanden.
Ich habe es nicht gemacht, genau, das ist richtig. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du einen Ranger fragst, sagt er dir das?
Mhm.
Danach habe ich das auch gemacht, also die Jahre danach, wie gesagt, so, ne, wie sieht's aus, aber ich habe es nicht online gesehen, also ich habe dann im Visitor Center oder an der Eingangsbooth oder so, habe ich gesagt, Mensch, wie sieht's aus, lohnt es sich zum Barker Dam zu gehen, und dann haben sie gleich gesagt, nee, lass sein, ich glaube, ich habe den nicht einmal mit Wasser drin gesehen.
Heutzutage wird das wahrscheinlich auch nicht besser werden, ne?
Ich glaube schon, also die Winter, zumindest als ich in Kalifornien gewohnt habe, die waren ja wirklich sehr, sehr feucht, man muss halt nur einfach früh im Jahr dann kommen, bevor es einfach zu warm wird, weil die ganze Schneeschmelze und das ganze Wasser, die Flüsse, alles hat viel Wasser geführt, aber eben nicht bis in August rein.
Ja, okay, verstehe.
Ja.
Ja, ich fand ja auch diesen Skull Rock noch ganz witzig. Den sieht man ja, glaube ich, immer, wenn man da reinkommt.
Das
ist ja mit das Erste, was du eigentlich siehst. Wenn du
der ist auch in der Nähe von dem 29 Palms Eingang, das ist wahr. Ja, richtig.
Genau. Das sieht halt wirklich aus, dieser Felsen, wie ein Schädel.
Ja, genau. Das ist so. Und auch da, ne, dieses Rumgekraxel auf den Felsen und so, das ist irgendwie so ein bisschen dieses Abenteuerspielplatz-eske, was es so ein bisschen ausmacht. Ne?
Es hat gedauert, bis ich das Foto überhaupt machen konnte, weil immer
damit die Leute weg
irgendwelche
waren,
Menschen da drauf rumgekrabbelt sind. Ja,
ja. Ja. Was mir noch einfiel, apropos Gefahren, wir haben ja schon über die Nacht gesprochen und über die Hitze. Natürlich gibt es auch irgendwie Schlangen und so, ne? Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Eine der größten Gefahren, gerade im Colorado-Teil der Wüste, sind diese Scheuers im Scheuer-Kaktus-Garden. Die werden auch als Jumping-Scheuer bezeichnet, weil die haben so Ausleger an ihren Kaktusarmen, sage ich mal, die ganz, ganz leicht sind. Es reicht ein kleiner Windhauch und die werden dann so weggepustet.
Mhm.
Da kommt also so eine ganze Kaktusknospe, so was weiß ich, 15 cm lang, geflogen mit ganz pieksigen Stacheln mit Widerhaken und kleben dir überall an den Klamotten oder an der Haut, wenn du nicht aufpasst.
Oh, okay.
Es ist also kein Kaktus wie so dieser Ohrenkaktus, wo man ruhig mal mit dem Fuß gegenkommen kann, wo man sich denkt, ja, tut jetzt kurz weh, ist dann aber auch wieder gut. Sondern da hast du gleich gefühlt einen halben Kaktus am Arm, wenn du da entgegenkommst. Oder wenn eben Windhauch die so wegpustet. Und deswegen heißen sie halt Jumping Scheuer, weil es so aussieht, als würden die Kakteen dich anspringen.
Ah, okay. Wusste ich auch nicht.
Ja. Also ich habe immer so eine Leatherman oder so ein Multitool dabei mit einer kleinen Zange, damit ich halt diese Kaktusstacheln rausziehen kann. Von mir, den Hunden oder wem auch immer. Ja,
ja, stimmt. Die Tiere nehmen den natürlich dann genauso entgegen, den Stachel, wie ein Mensch auch. Also dann muss man natürlich gut ausgestattet sein.
Merkt man dann am wehleidigen Blick, hätte ich fast gesagt. Ne? Ja.
Ich hatte noch so als Fun Fact nachgelesen, wusste ich ja auch nicht. Also jeder kennt ja wahrscheinlich U2 und das berühmte Album Joshua Tree. Und was mir nicht klar war, ist, dass das Foto für das Cover der heute CD gar nicht im Joshua Tree aufgenommen worden ist, sondern in der Mojave-Wüste, wo ich da unterwegs war.
Auch wenn der zumindest der Westteil des Parks natürlich Teil der Mojave-Wüste ist, wurde es außerhalb aufgenommen.
Mhm.
Aber sie haben das Album da irgendwo aufgenommen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Mhm. Und es gibt auch ein Hotel, wo sie übernachtet haben.
Ich glaub, ja, das habe ich auch schon mal gehört.
29 Palms.
Ja. Ja. Ich bin jetzt kein überzeugter U2-Fan.
Achso, ja, ich schon.
Okay, dann sage ich auch gar nichts Negatives über Bono. Insofern, aber das weiß ich, weil Leute, die eben so was für Musik und Musikgeschichte übrig hatten, sind immer alle an dieses eine Motel gepilgert.
Ist immer noch so.
Ist immer noch so, ja.
Also ich habe diese Anfrage tatsächlich auch schon mal gehabt.
Deswegen. Echt, ja?
Ja.
Spannend.
Gibt es sonst noch irgendwie einen Geheimtipp oder so? Eigentlich hast du schon ganz schön viel verraten, ne?
Der Geheimtipp ist die Zeit, wenn man da hinfährt, für mich. Also weil viel
ist es.
Ein großer Teil des Parks entweder nur über große Dirt Roads oder zu Fuß erreichbar sind. Und das eben für viele aufgrund der Reisezeiten meistens schwierig wird, würde ich sagen, ist der Geheimtipp einfach die Zeit. Ist sich wirklich aufzuraffen und das nachts mal zu machen und dorthin zu fahren, ist einfach vergleichslos, muss man einfach sagen. Es ist einfach nicht zu ersetzen durch irgendwas. Und selbst wenn man kommt und die Sonne ist schon am Aufgehen, ist es ganz anders. Diese mächtige Stille und Größe der Wüste nachts zu spüren, überall raschelt es im Gebüsch, du siehst nichts, ist einfach ein ganz, ganz, finde ich, wie sagt man, ein erdendes Erlebnis irgendwie.
Das ist ein schönes Schlusswort, Jan.
Ja, auch wenn mir jetzt gerade einfällt, wir haben noch nicht über Keys View gesprochen, aber das ist bestimmt okay. Das ist ein Aussichtspunkt, von dem man im höher gelegenen Teil so runterguckt auf den Colorado-Wüstenteil. Fahren viele hin, irgendwie sieht ganz schön aus so. Man kann an guten Tagen bis zum Salton Sea gucken hinten, wenn das Wetter gut ist, aber das ist dann jetzt auch nur noch so schnell nachgeschoben nach dem schönen Schlusswort.
Einfach selber hinfahren.
Genau, richtig. Mehr ist dazu gar nicht zu sagen, also auf geht's. Wir bedanken uns auf jeden Fall wie immer bei euch fürs Zuhören und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.